Herzlich willkommen zu unserem RTL-NTV-Trendbarometer. Wie schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Der Countdown läuft und viele fragen sich ja, was kommt da bei den Landtagswahlen im Osten des Landes jetzt eigentlich auf uns zu? Den Anfang macht am 6. September dann Sachsen-Anhalt. Etwas Zeit bleibt im Wahlkampf also noch übrig. Und bevor wir dann gleich auch etwas näher auf den Osten schauen, interessiert uns zunächst noch die politische Stimmung im gesamten Land. Die Zahlen dafür hat jetzt Jasmin Gebele.
Die Sommerpause ist vorbei, der Kanzler ist aus dem Urlaub zurück. Tja, und vor der Brust hat er die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Doch Rückenwind aus dem Bund kann er seiner Partei nicht geben. In der politischen Stimmung nämlich liegt die AfD weiter auf ihrem bisher besten Wert bei 28%. Mit großem Abstand dahinter die Union mit 21%. Auch dahinter ist die politische Stimmung fest betoniert. Die Grünen bei 16%, die SPD bei 12% und damit gleich auf mit der Linken. Die FDP wäre weiter raus aus dem Parlament. Also Union und SPD bleiben auch nach der Sommerpause und kurz vor den Landtagswahlen im Osten im Umfragetief. Tja, und unabhängig von der Stimmung in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, hat Forsa für uns dann nochmal geschaut, wie sieht denn die politische Stimmung im Osten insgesamt aus, also in der Fläche. Und da sehen wir, im Osten liegt die AfD bei 43%. Und die Linke liegt noch vor der CDU. Die CDU kommt im Osten nur auf 13%. SPD und Grüne kommen jeweils auf 9%. Die FDP wäre auch hier raus. Und das BSW können wir im gesamten Osten nicht einzeln ausweisen, weil es unterhalb der statistischen Fehlertoleranz liegt. Also im Osten schneidet die schwarz-rote Koalition noch schlechter ab als im Bund und ist ganz weit weg von einer eigenen Mehrheit. Dafür kommen AfD und Linke auf deutlich bessere Werte.
Und genau das wollen wir jetzt einordnen. Das machen wir mit dem Chefredakteur des Stern, mit Gregor Peter Schmitz. Gregor, schön, dass du auch in dieser Woche wieder bei uns bist. Wir können ja direkt mal auf das Cover des neuen Stern schauen, denn in eben diesem neuen Stern besprecht ihr ja die Politik, die aktuell in der AfD-Falle sitzt. Und das musst du uns kurz erklären. Was ist für dich diese Falle und was genau macht sie deiner Meinung nach denn überhaupt so gefährlich?
Ich glaube, es ist wichtig, auf die Unterzeile zu schauen. Wir waren vor der Panik im Umgang mit der AfD. Das heißt aber keineswegs, dass wir diese verharmlosen wollen oder sogar zu Unachtsamkeit aufrufen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen sehr wachsam sein und wir müssen auch als Medien sehr klar benennen, wo diese Partei aus unserer Sicht zumindest keine Alternativen anbietet, wo vielleicht manches, was sie vertritt, sogar extrem gefährlich bis lebensgefährlich ist. Und angesichts aktueller Debatten auch um Spiegeltitel zum Beispiel zu dem Thema, wissen wir selber, wie schwierig diese Titel rund um die AfD sind. Wir hatten vor einiger Zeit Alice Weidel auf unserem Titel. Das schlug uns auch Hass von links und rechts entgegen. Was wir einfach nur platzieren wollen in dieser Debatte ist, wir können selbstbewusst sein als Zivilgesellschaft. Wir sind eine starke, immer noch funktionierende Demokratie. Und wir müssen wehrhaft den Populisten entgegentreten und das auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein tun, statt eigentlich schon aufzugeben, weil wir glauben, dass die Niederlage ohnehin eingepreist ist. Das ist unser Ansatz in dieser Woche.
Also auf jeden Fall eine spannende Debatte. Dankeschön, Gregor. Und einer, der angetreten war, um die AfD zu halbieren, das war Bundeskanzler Friedrich Merz. Und für den sieht's aktuell gar nicht gut aus. Jasmin.
So ein Urlaub dient ja nicht nur dazu, sich zu erholen. Der lange Sommerurlaub ist auch eine gute Zeit, um sich zu sammeln und dann neu zu starten. Doch gelingt dem Kanzler das? Tja, und da sehen wir klares Nein. Der Neustart nach der Sommerpause ist für den Kanzler ein Tiefstart. Merz bleibt weiter bei seinem bisher schlechtesten Wert. Die große Mehrheit von 85% ist unzufrieden mit seiner Arbeit. Tja, und das sagt auch weiter eine Mehrheit der eigenen Leute. Und für die nächsten Wochen, da hat sich der Kanzler ja jetzt auch viel vorgenommen. Er will die großen Reformen umsetzen und die Wirtschaft entlasten. Nur schafft Merz den Turnaround. Auch hier sagt die große Mehrheit Nein. 85% nämlich, die glauben nicht, dass dem Kanzler die Trendwende gelingt. Und das sagen übrigens noch mehr als im Frühjahr. Und es kommt noch dicker für den Kanzler. Selbst die eigenen Leute glauben mehrheitlich nicht, dass Merz noch mal die Kurve kriegt.
Jasmin, danke schön. Und damit zurück zu Gregor Peter Schmitz. Also Gregor, jetzt war zwar mal 4 Wochen Funkstille, aber die Werte des Kanzlers, die verbessern sich nicht. Ist denn der Unmut von vor der Sommerpause, also Stichwort Kabinettsumbildung, jetzt damit auch vom Tisch oder hängt das allen Beteiligten auch weiter nach?
Nein, ganz im Gegenteil. Es wird ein ganz schwieriger Post-Sommer-Start für Friedrich Merz. Und sein Hauptproblem bleibt wirklich die Kommunikation. In seinem Team und im Kanzleramt heißt es oft, die sei vielleicht ja gar nicht so wichtig und man müsse nicht über jedes Stöckchen springen. Sie bleibt aus meiner Sicht aber ganz wichtig für einen Kanzler, vor allem für einen Kanzler, der wirklich Probleme hat, die Menschen überhaupt noch zu erreichen. Das zeigen diese katastrophalen Umfragewerte. Und dazu hat jetzt die Kabinettsumbildung, die wirklich mindestens verkorkst war, wieder beigetragen. Dazu hat auch eine so scheinbar lächerliche Debatte wie die angebliche Urlaubsabwesenheit von Friedrich Merz beigetragen. Ich gönne jedem Kanzler seinen Urlaub, denn auch Politiker sind Menschen. Und ich glaube, dass jeder Kanzler wahrscheinlich im Urlaub noch mehr arbeitet, als wir in Nicht-Urlaubszeiten. Aber einfach, es passt wieder nicht zusammen, einerseits zu argumentieren, dass die Deutschen härter arbeiten müssten, dass wir uns mehr anstrengen müssten, dass jetzt härtere Zeiten kommen und gleichzeitig relativ nonchalant diese lange Abwesenheit auch nicht vernünftig zu begründen. Das sind diese Kommunikationsfehler, die auch viele in seiner Partei wirklich aufregen und wo viele auch fragen, sind denn da gar keine Berater in der Umgebung, die mal sagen, Friedrich, das ist vielleicht keine so gute Idee.
Jetzt hast du schon viel angesprochen. Ich mache da jetzt mal einen Strich drunter. Denn wenn diese Werte jetzt nicht zügig besser werden und dann beispielsweise eben auch noch jetzt dann in nicht allzu ferner Zukunft Wahlen verloren gehen, wie lange kann sich Merz dann überhaupt noch halten oder wie lange schaut die Union sich das überhaupt noch an?
Es gab ja bereits die Debatte um den Kanzlertausch, die auch deswegen dann im Keim erstickt werden konnte von seinem Team, weil es eigentlich keine wirklichen Alternativen gibt. Die anderen Kandidaten, die in Frage kommen würden, Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, Markus Söder in Bayern, haben ihre eigenen Probleme oder Herausforderungen in der nächsten Zeit, also eigentlich auch gar kein Interesse, im Moment da in die Bresche zu springen. Es würde ja auch nicht zwangsläufig besser mit einem Kanzlertausch. Die Grundproblematik, dass eine schwierige Koalition zusammenfindet, würde bleiben. Aber natürlich gibt es ganz viele, die in der Partei fragen, wenn die Ostwahlen wirklich so ausgehen, wie sie ausgehen, kann er dann zumindest noch Parteichef bleiben oder muss sich da wenigstens etwas ändern? Die Debatte wird nicht aufhören.
Also Merz muss sich da in der Tat noch so ein bisschen was einfallen lassen. Dankeschön, Gregor. Tja, die deutsche Wirtschaft, die ist ja im Frühjahr zumindest schon mal so ein bisschen stärker gewachsen als erwartet. Aber die Energiepreise, Lohnnebenkosten und eben auch die Bürokratie, die lassen da nur wenige optimistisch in die Zukunft blicken. Jasmin.
Der Kanzler will jetzt Tempo machen, vor allem bei der Wirtschaft. Nach seinem Urlaub hat er deshalb die Wirtschaft ja ganz oben auf die Agenda gesetzt. Ja, und Druck kommt ja nicht nur von den Unternehmen, auch in der Bevölkerung ist die Stimmung weiter schlecht. 67% der Deutschen gehen nämlich davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtern wird. Ja, und der Kanzler will daher ja jetzt die beschlossenen Reformen bei Steuern, Rente oder Digitalisierung so schnell wie möglich umsetzen und damit die Wirtschaft wieder ankurbeln. Aber gelingt das? Schafft die Regierung die Wirtschaftswende? Und da sehen wir, die große Mehrheit ist skeptisch. 70% trauen der Koalition nicht zu, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und das sind noch mal mehr als vor einem Jahr. Immerhin ein bisschen Hoffnung gibt es noch bei den Anhängern der Regierungsparteien. Die Anhänger von Union und SPD, die glauben nämlich mehrheitlich noch, dass ihre Leute das hinbekommen, auch wenn es insbesondere bei der SPD keine überwältigende Mehrheit ist.
Und damit zurück zu dir, Gregor. Also die Wirtschaft sei Chefsache, das haben wir ja sehr oft gehört. Und die Wirtschaft ist jetzt ja auch ein großes Thema bei der Kabinettsklausur. Also wird man sich da jetzt einen Ruck geben, sodass dann auch wirklich bald diese große Steuerreform kommt?
Also im Ausrufen eines Rucks und der Notwendigkeit eines Rucks, darin ist Friedrich Merz ja unbestritten Weltmeister. Das hat er im Wahlkampf sehr intensiv gefordert. Das hat er auch am Anfang seiner Kanzlerschaft versprochen. Das ist aber bislang nie wirklich passiert. Und das ist seine große Achillesferse. Auch besagte und von dir angesprochene große Steuerreform hat sich ja nicht als gerade groß herausgestellt. Und selbst die ist immer noch umstritten und muss in einigen Punkten gerade noch von Lars Klingbeil nachgebessert werden. Deswegen ja, ich glaube, dass diese Steuerreform Anfang September kommen wird. Ich glaube aber nicht, dass das der große Wurf sein wird, der auf einmal wieder den Glauben in die Handlungsfähigkeit dieser Koalition wiederherstellt.
Gregor, besten Dank dir. Wir sprechen gleich weiter, denn wir wollen an dieser Stelle ja auch nochmal auf die Landtagswahlen im Osten schauen. Es ist für viele sehr, sehr spannend, was sich dort entwickelt. Und deswegen haben wir uns auch nochmal mit einer Forderung der AfD Sachsen-Anhalt etwas genauer beschäftigt. Jasmin.
In weniger als 2 Wochen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und in den Umfragen liegt die AfD klar vorne. Wir haben das mal zum Anlass genommen, uns das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt genauer anzuschauen, unter anderem das Thema ausländische Fachkräfte. Wissen wir ja alle, es fehlen Fachkräfte, besonders in der Pflege und im Gesundheitsbereich. Und die AfD sagt in ihrem Wahlprogramm, Fachkräfte aus dem Ausland seien kaum geeignet, um Patienten zu versorgen. Wegen sprachlicher Hürden oder kultureller Unterschiede. Wie sehen Sie das? Und da sehen wir, nur 16% stimmen dem zu, die große Mehrheit allerdings nicht. Auch im Osten insgesamt ein ähnliches Bild. Auch hier stimmen nur 21% dieser Aussage zu. Anders sieht das bei den AfD-Anhängern aus. Hier sagt rund jeder Zweite, in der Pflege und im Gesundheitsbereich sind Fachkräfte aus dem Ausland kaum geeignet, um Alte und Kranke gut zu versorgen.
Und auch das müssen wir besprechen, Gregor. Also jeder von uns weiß doch, dass wir im Gesundheitssystem wirklich ein dickes Problem hätten, wenn wir dort eben keine Fachkräfte aus dem Ausland hätten. Und jetzt kommt dann die AfD mit so einer Forderung um die Ecke. Also müssen wir nicht viel intensiver darüber sprechen, was die AfD in der Sache wirklich will und welche Folgen das dann hätte?
Das gilt ja ehrlicherweise nicht nur für Fachkräfte in der Pflege, das gilt in vielen ostdeutschen Bundesländern, teilweise auch in westdeutschen Bundesländern, auch für andere Bereiche, wo ohne Zuwanderung in den nächsten Jahren sehr viele Fachkräfte fehlen werden. Es ist ein Beleg dafür, dass wirklich die Sachebene von der emotionalen Ebene offenbar bei der Wahlentscheidung zu trennen ist. Denn es wird durchaus darüber berichtet, welche Forderungen der AfD teilweise unsinnig sind, kontraproduktiv sind, ökonomisch vielleicht auch schaden würden. Viele Menschen erreicht das auch. Und sie wählen sie trotzdem, vielleicht aus anderen Gründen, aus emotionaleren Gründen, aus dem Gefühl, diesem System einfach mal einen Denkzettel verpassen zu wollen. Trotzdem wird es unsere Aufgabe sein, von uns allen immer wieder zu betonen und auch zu diskutieren, welche politischen Vorschläge sind sinnvoll und welche sind gar nicht sinnvoll. Und darauf zu hoffen, dass sich diese Einsicht irgendwann durchsetzt. Im Moment muss man sagen, schade, dass der AfD zumindest in den Umfragen nicht, denn man sieht ja in den Umfragen, die du gerade zitiert hast, dass selbst die Mehrheit der AfD-Anhänger einsieht, dass die Forderung nicht besonders vernünftig ist. Und trotzdem schadet es der Partei bislang nicht. Das ist ein interessantes Phänomen, das wir aber bei populistischen Bewegungen weltweit sehen.
Das sind die Hintergründe eingeordnet vom Chefredakteur des Stern von Gregor Peter Schmitz. Gregor, besten Dank dir dafür. Tja, da sind wir gespannt, wie sich das jetzt alles weiterentwickeln wird. Nächste Woche gibt's hier schon mehr dazu. Wenn Sie es bis dahin aber nicht abwarten können, dann kann ich Ihnen empfehlen, am Donnerstagabend RTL einzuschalten. Denn zunächst sehen Sie dort am Tisch mit Friedrich Merz. Und im Anschluss geht unser Politikchef Nikolaus Blome dann der Frage nach, wer sich vor einer möglicherweise ja Alleinregierung der AfD fürchten müsste. Die Dokumentation Kein Land für alle. Wer verliert, wenn die AfD gewinnt? Die sehen Sie dann ab 23.30 Uhr. Sollten Sie also nicht verpassen. Das war unser RTL NTV Trendbarometer. Besten Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.